D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben heute Abend Meinung, Meinung, Meinung und eine Schlange, die uns auffrisst. Die Meinung, die gibt's zum Schmähgedicht von Jan Böhmermann und der Performance der Bundesregierung in dem Fall. Wir fragen heute Abend in dieser Sendung Politiker, Journalisten und Satire-Magazin-Chefs, was Satire eigentlich darf und was nicht und was so eine Regierung darf und was sie eigentlich nicht darf. Und die Schlange, die uns auffrisst, ist 8 Meter lang und wiegt 250 Kilo, was Schönes zum Montag, gefunden auf einer Baustelle in Malaysia. Sie isst gerne Menschen. Welche klären wir auch in dieser Sendung und wer von Keizers, unserer Redaktion, ist auch mit dabei. Normalerweise dein Part ja zu erklären, wie wir uns vor Schlangen schützen.
Ja, 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 aber da müsste ich jetzt erst mal ein bisschen recherchieren, weil mit dem Thema habe ich mich zum Glück noch nicht befassen müssen. Ich habe noch keine getroffen auf dem Baumarkt, wollte ich gerade sagen, auf der Baustelle.
Wenn sie im Baumarkt ist, ist es glaube ich noch schlimmer.
Ja, von Abflussrohr.
Wir reden heute über Muttermale in der Sendung und inwieweit die schlimm sind oder gut sind oder beziehungsweise inwieweit die Lobby da zu viel macht, weil sie uns alle zum Arzt schickt und sagt, ihr müsst checken, ob die gut sind, diese Muttermale.
Genau, das ist so ein Thema. Haben wir alle im Kopf, ne? Also, wenn du was für deine Gesundheit tun willst, dann machst du schön dieses Hautkrebs-Screening mit und alle haben irgendwie ein schlechtes Gewissen von wegen, ach, ich habe das jetzt noch nicht gemacht und ich weiß nicht, ich habe so viele Muttermale. Und wir sprechen einfach gleich darüber, was denn da tatsächlich hintersteckt und was es auch mit der Sonne auf sich hat. Ob wir uns von der nur fernhalten müssen oder wie es
also,
läuft.
Also, pickepacke voll heute mit Muttermale, aber ohne Schlangenleder, Mikrofon. Thilo Jahn, schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Kleines Zitat bzw. ein Kommentar an dieser Stelle. Jan Böhmermann ist weltberühmt. Etwas Besseres konnte ihm nicht passieren. Geschrieben von Luise 2 auf tagesschau.de im Netz. Das stimmt natürlich zum Teil nur, denn das, was bei uns auf den Titelseiten so abgeht und da das dominiert, das muss in der Türkei, wenn man die ganze Welt mal sieht, nicht angesagt sein. Fragen wir nach, wie die Reaktionen in der Türkei sind und ob das Schmähgedicht dort überhaupt wahrgenommen wird, immer noch bei unserem Korrespondenten in Istanbul, Thomas Bormann. Grüß dich, Thomas.
Ja, hallo, guten Tag.
Berichten denn die Medien in der Türkei heute noch über Böhmermann?
Ganz wenig, also heute so gut wie gar nicht. Letzte Woche war das ein bisschen anders. Da hatten viele Medien darüber berichtet, eben vor allem, weil damals Kanzlerin Merkel Präsident Erdogan in Schutz genommen hatte. Merkel hat ja selbst dieses Gedicht von Böhmermann kritisiert. Und darüber haben dann natürlich die regierungsfreundlichen Medien hier in der Türkei eifrig berichtet, denn das war ja sozusagen gute Presse für Erdogan. Und nun gibt es natürlich in der Türkei auch viele Erdogan-Kritiker. Die horchen immer auf, wenn sie hören, da wird Satire über Erdogan gemacht. Die waren ganz begeistert auch von dem Song Erdovi, Erdovo, Erdovan.
Von Extra 3, genau.
Genau. Aber als die sich dann irgendwie dieses Schmähgedicht angeschaut haben, da haben die doch sich gewundert und sich gefragt, was soll denn diese sinnlose Aneinanderreihung von Beleidigungen? Mhm. Also, dass Jan Böhmermann damit irgendwelche Satire-Grenzen aufzeigen wollte, diese Botschaft, die kam hier in der Türkei irgendwie nicht an.
Also selbst die, die eigentlich kritisch sind gegenüber dem Staatsoberhaupt, die waren in dem Punkt da auch so ein bisschen geprellt?
Die dachten, was soll denn das? Damit haut Böhmermann quasi alle Satiriker irgendwie in die Pfanne und gibt quasi Wasser auf die Mühlen, die meinen, man müsse Erdogan unbedingt vor allen möglichen Beleidigungen schützen und auch weiter hart juristisch gegen Satiriker vorgehen.
Was machen denn die Satiriker dann, wenn sie mal ihren Staatschef aufs Korn nehmen wollen?
Ja, da gibt es durchaus einige mutige Karikaturisten und auch Satiriker. Es gibt ja 3 Satirezeitschriften in der Türkei, die regelmäßig erscheinen. Und die haben zum Beispiel Erdogan mal karikiert, als der sein Amtseid ablegte und haben ihm das Zitat in den Mund gelegt. Mensch, toll, was ihr hier für eine Feier für mich macht, aber ihr hättet doch auch ein paar Journalisten schlachten können. Das wäre doch noch schöner gewesen. Und so ein heftiger Gag, der ging ohne Anklage durch. Aber Erdogan hatte in dieser Karikatur die Hände irgendwie so, die Finger irgendwie so zu einem Kreis geformt. Mhm. Und das wiederum hatte dann ein Richter zum Anlass für eine Anklage genommen, weil er sagte, das sei ein typisches Zeichen für Homosexuelle und man habe hier den Präsidenten beleidigt, weil man ihn als Homosexuellen dargestellt hätte. Das heißt also, die Karikaturisten müssen ja immer furchtbar aufpassen, was sie machen, aber sie wagen es immer wieder.
Aber trauen die sich denn richtig oder ist man da eher so handzahm?
Na, sie trauen Schon. Sie wissen, wo die Grenzen sind, also auf keinen Fall irgendwie Witze über die Religion, über den Islam machen und auf keinen Fall Politiker als Tiere darstellen. Das hat mal einer sich darüber hinweggesetzt, ein Karikaturist, der hat Erdogan als Katze gezeichnet und der wurde prompt verurteilt zu einer Geldstrafe von 3000 Euro. Ein anderer wurde verurteilt, weil er Erdogan als Pferd gemalt hat, aber nach diesen Urteilen hatte dann eine Satirezeitschrift in der Türkei es wissen wollen und hatte auf der Titelseite einen ganzen Erdogan-Zoo. Erdogan als Frosch, Erdogan als Kamel und so weiter. Und immerhin, da gab es keine Anklage. Also auch hier werden die Grenzen ausgetestet, aber die Grenzen sind anders und sicherlich viel strenger.
Was hat es denn mit den Tieren auf sich, Thomas?
Das sieht man in der Türkei hier als unglaubliche Beleidigung, einen Menschen als Tier darzustellen. Und deshalb ist man da hier sehr dünnhäutig.
Okay, und dann war es in dem Fall von Jan Böhmermann vielleicht einigermaßen okay, weil da war die Ziege nicht direkt der Präsident, sondern der hat da nur was mitgemacht mit der Ziege.
Naja, aber dieses Gedicht darf hier natürlich niemand zitieren, denn das wäre dann wieder die Präsidentenbeleidigung und das geht gar nicht.
Hast du schon mal einen türkischen Witz über Deutsche oder besser noch Angela Merkel gehört, sag mal?
Gibt's manchmal auch, gerade in dieser Satirezeitschrift, ich glaube in der Zeitschrift Penguin war es, da war eine schöne Karikatur. Wir alle kennen ja diese Szene, wo Kanzlerin Merkel von Erdogan empfangen wird in diesem Palast und beide sich so auf völlig kitschigen goldenen Stühlen hinsetzen. Mhm. Und in dieser Karikatur war es dann so gezeichnet, dass Erdogan da in einem regelrechten Sultanskostüm auf dem goldenen Stuhl sitzt und Merkel sich plötzlich wiederfindet in dem Kostüm einer Sultansfrau und sich nur noch fragt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und mit dieser Karikatur wollten die eben auch zeigen, die Merkel ist dem Erdogan hier völlig auf dem Leim gegangen, indem sie halt alles macht, was er verlangt, nur um in der Flüchtlingskrise zusammenzuarbeiten. Also da auch hier deutliche Kritik an Erdogan und Merkel.
Und wir halten fest, in türkischen Zeitungen ist heute nicht mehr so viel zum Fall Böhmermann zu finden. Regierungsfreundliche Medien hatten schon vor Tagen mit Genugtuung registriert, dass auch die Kanzlerin das Böhmermann-Gedicht verurteilt hatte. Aus Istanbul war das unser Korrespondent für die Radiowissen. Thomas Bormann.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sehr schönes Zitat zu Jan Böhmermann. Stand übrigens in der Süddeutschen Zeitung, habe ich dort gelesen, Artikel über die Frage, wie weit Satire gehen darf. Autor Hilmar Klucke schreibt, das, was Jan Böhmermann tut, ist das Letzte und zwar im besseren Sinn. Ganz oben drüber über dem Artikel, ein Triumph der Satire, so wird er da gefeiert. Das müsste ja eigentlich die aufregen, die ständig Satire machen, bei denen aber die Staatsanwaltschaft und die Regierung jetzt nicht so oft anklopft. Fragen wir mal nach bei Tim Wolf, dem Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Herr Wolf, wie beurteilen Sie denn das, was Jan Böhmermann gemacht hat und vor allem das, was jetzt passiert?
Also ich finde vor allem hervorragend, dass es Jan Böhmermann geschafft hat, unsere Kanzlerin so weit gehen zu lassen, dass hier schon bald türkische Verhältnisse herrschen. Das finde ich sehr praktisch, sehr gut, weil wenn Satiriker als so gefährlich gelten, dass ihnen Knast droht, dann hat man als Satiriker gute Verhältnisse.
Ist es das Ziel von Satire, Ihrer Meinung nach?
Nein, aber zumindest glauben die Leute, dass man als Satiriker total mutig ist. Und da ist es natürlich ein Vorteil, wenn einem Knast droht. Das ist gute Werbung.
Ah, da höre ich ein bisschen raus, dass Sie sagen, Satiriker sind gar nicht so mutig.
Ich glaube, der durchschnittliche Bauarbeiter ist mutiger. Also in einem Büro sitzen vor einem PC und sich über Leute lustig machen, das ist nicht sonderlich mutig.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Wirkung politischer Satire ja bisher eigentlich recht gering ist. Wobei in diesem Fall scheint es ein bisschen anders zu sein.
Ja, das ist eine alte Regel. Also Satire bewirkt traditionell gar nichts, dachte man zumindest lange unter Satirikern und Experten. Also von Max Gold stammt der schöne Ausspruch, das Einzige, was Satire je erreicht hat, ist das Verschwinden von Doppelnachnamen von Politikerinnen. Aber wie man an Jan Böhmermann sieht, manchmal bewirkt Satire dann doch etwas.
Sind Sie neidisch?
Nein, da bin ich überhaupt nicht neidisch. Das sind Dinge, die kann man schwer voraussehen und da muss man einfach respektieren, dass die Redaktion von Böhmermann und Böhmermann selbst einen guten Job machen, genau im richtigen Moment die Art von ambivalenter Satire zu machen, die dann entsprechende Aufregung auslöst. Nein, das ist gut so.
Wie lösen Sie die Probleme, die dann auf einen zukommen? Sprich, wenn geklagt wird, wenn Staatsanwaltschaft plötzlich mal kommt und klagt, bei Ihrem Magazin ist es ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal schon passiert?
Ja, wir sind immer noch das meistverklagte Magazin Deutschlands und wir haben eine hervorragende Anwältin, die da große Erfahrung hat, die da alles wegboxt, was uns in den Weg kommt.
Kann man sagen, man muss gar nicht so viel Angst haben, wenn es um Satire geht und der Staat sich plötzlich einmischt?
Das scheint sich ja gerade zu ändern, wenn man da Paragraphen aus der Kaiserzeit rausholt. Allgemein, sagt die Erfahrung, also Satire kann man in diesem Land sehr gut betreiben, solange sie auf Politiker zielt. Was hier traditionell nicht so leicht funktioniert, ist, sich über Firmen und dergleichen lustig zu machen. Da wird es teuer.
Ausgang ungewiss in der ganzen Sache. Die Bundesregierung möchte sich ein paar Tage Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Was hätten Sie gerne für ein Ende in der ganzen Sache?
Ich hätte gerne, dass Jan Böhmermann in den Knast geht, dann haben wir weniger Konkurrenz und die Satire allgemein einen schönen Aufreger.
So hart ist man da in diesem Business. Tim Wolf war das, der Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Auch ein schönes Zitat von ihm war, das Drohen des Knasts ist die beste Werbung für einen Satiriker. Halten wir fest, mit Herrn Wolf habe ich bereits vor der Sendung gesprochen und wir wollen heute Abend Meinungen haben zu diesem Thema, zum Schmähgedicht und zum Umgang damit. Deshalb bekommt ihr auch Meinungen bei uns heute Abend. Wir stellen gleich ein paar Zitate dazu online auf deradiowissen.de.
Deradiowissen.
Redaktionskonferenz in Deradiowissen ist hier an diesem Montag. Und es ist ein schöner Montag, denn wir können uns freuen. Endlich ist er da, der gut trainierte Herr im Unterhemd, im Auto, den ich heute früh gesehen habe. Der hat es mir auch schon angekündigt. Und gerade eben hatte ich sie in der Fresse. Entschuldigung, das musste so explizit sein, aber ich freue mich wirklich, die Sonne. Die Freude ist bei dem einen oder anderen nicht nur bei mir so groß, größer als der Realismus. Deshalb kommt die Sonnencreme auch etwas später zum Einsatz, muss ich zugeben, wenn überhaupt. Verena von Keitz aus unserer Redaktion kennt sich mit dem Thema aus, zum Glück. Aber du musst wahrscheinlich erstmal schimpfen.
Wenn ich jetzt Hautärztin wäre, oh ja, dann würdest du jetzt wahrscheinlich echt so eine Gardinenpredigt bekommen. Aber Thilo, sei beruhigt, ich bin keine Hautärztin. Ich kann das tatsächlich auch ganz gut verstehen, denn ich vergesse selber, gerade in dieser Jahreszeit, ne, im Frühling, wenn die Sonne dann endlich mal rauskommt, man hat die Winterjacke in den Schrank gehängt, so, dann setzt man sich da rein und vergisst total, dass die halt auch schon Kraft hat. Wobei, ich muss sagen, am Samstag, da habe ich wirklich mal dran gedacht, ich sitze im Garten vier Stunden und habe mich vorher eingecremt, also deswegen auch keinen Sonnenbrand. Und das ist wahrscheinlich wirklich die beste Möglichkeit, dass du einfach dran denkst, Tube einstecken und dann ist man vorbereitet, egal wo man sich vielleicht aufhält. Weil es ist schon so, die Sonne hat einfach sehr viel Kraft, jetzt auch schon in dieser Jahreszeit. Und ein Sonnenbrand ist einfach wirklich schlecht für die Haut.
Ist das das Einzige, was ich machen kann, Sonnencreme? Ich bin ja jetzt nicht so ein Sonnencreme-Fan.
Ja, ich würde noch sagen, die anderen Empfehlungen, also nicht ins Sonnenstudio gehen, fällt wahrscheinlich bei dir auch. Dann raus, machst du sowieso nicht. Die Dermatologen geben ja dann so Empfehlungen wie Mittagssonne zu meiden, in den Schatten zu gehen, sich was anzuziehen. Aber das wollen wir ja genau in diesen Tagen nicht, ne? Dass wir aus der Sonne rausgehen, wir wollen ja uns da reinsetzen, weil das so angenehm ist. Und deswegen würde ich doch schon bei der Sonnencreme bleiben.
Ja, das ist schön für dich. Das ist eigentlich echt blöd, also das mit dem Hautkrebs natürlich und dass man heute immer so ein schlechtes Gewissen hat, ne, wenn man dann auch mal in die Sonne geht.
Ja, das ist wirklich blöd. Also wir haben ja nun auch wirklich jahrelang alle gehört, wie gefährlich das ist. Und sicher gibt es den Zusammenhang von Sonnenbrand und Hautkrebs. Aber wenn man mal ein bisschen genauer sich mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man auch fest, dass Wissenschaftler zum Beispiel sagen, dass das alleine die Fallzahlen nicht alle erklären kann, dass nämlich dann noch so eine Komponente mit reinspielt, wie dass es irgendwie von deinen Genen abhängt, ne? Ob du anfällig bist für Hautkrebs und auch von deinem Hauttyp.
Mhm. Aber was man schon auch immer hört, ist, dass Hautkrebs wohl die häufigste Krebsart ist.
Ja, das ärgert mich dann auch immer. Da muss man nämlich auch nochmal ganz genau hinschauen. Das geht oft total durcheinander in diesen Berichten, weil nämlich alle Arten von Hautkrebs in einem Atemzug genannt werden, dann in diesem Zusammenhang, ne? Häufigste Krebsart, ohne zu unterscheiden, wie gefährlich ist denn jetzt eigentlich welche Krebsart, von der wir hier reden. Und es gibt, um es mal ganz grob zu sagen, den hellen, eher oberflächlichen Hautkrebs. Der ist nur ganz, ganz selten tödlich und kommt tatsächlich sehr häufig vor. Ja. Und es gibt den schwarzen Hautkrebs, hast du vielleicht auch schon mal gehört, malignes Melanom, ne? Hört man öfter mal. Der ist wirklich sehr aggressiv und verantwortlich für viele Todesfälle im Bereich Hautkrebs, aber der ist viel, viel seltener. Und wenn man das mal auf Zahlen sich anguckt, daran sterben im Jahr um die 3000 Menschen in Deutschland. Im Vergleich dazu beim Lungenkrebs, häufigste Krebserkrankung bei Männern, zweithäufigste bei Frauen, waren es 2014 45.000 Todesfälle.
Ui, wird das nicht eigentlich immer mehr?
Hört man auch immer, ne? Mit dem Hautkrebs wird immer mehr. Das ist schwer zu sagen. Also Fakt ist, es gibt tatsächlich eine steigende Zahl von Diagnosen. Und zwar vor allem, tata, seit Einführung des Hautkrebs-Screenings im Jahr 2008, ne, bei dem jeder ab 35 alle zwei Jahre auf Krankenkassenkosten seine Mutter mal untersuchen lassen kann.
Ich wollte das auch schon immer machen, ich habe es auch nicht gemacht, weil es, wie gesagt, ich musste immer selber zahlen. Dafür habe ich mir gedacht, nee, meine ich.
Das wird ja sehr stark propagiert von Hautärzten. Es gibt aber durchaus auch sehr kritische Stimmen bei dieser Geschichte. Gerade vor einem Jahr hat das ARD-Magazin Kontraste berichtet, dass es eine vertrauliche Studie gibt, und zwar vom gemeinsamen Bundesausschuss, den Krankenkassen und Ärzten, muss man gerade sagen, das sind die Gremien, die entscheiden, ob eine Behandlung übernommen wird von den Kassen oder nicht. Und dass diese vertrauliche Studie nämlich gezeigt habe, dass trotz Hautkrebs-Screening eigentlich immer noch gleich viele Menschen an Hautkrebs sterben, also an diesem schwarzen Hautkrebs. Mhm. Das heißt, das Screening verhindert keine Todesfälle, und das ist ja eigentlich die Idee, warum man das überhaupt macht mit diesen Früherkennungsreihenuntersuchungen, dass du damit Krebs so früh feststellen kannst, dass du ihn gut behandeln kannst und damit auch die Todesfallrate senkst. Das scheint hier offenbar nicht der Fall zu sein, und andererseits hat die Studie auch gezeigt, dass sich viele Leute durch die Screenings in so einer falschen Sicherheit wiegen, dann gar nicht mehr auf ihren Körper gucken, ob es da vielleicht irgendwelche ungewöhnlichen Hautveränderungen gibt und dann eben nicht zum Arzt gehen.
Dann lass uns doch einfach selber screenen. Wir haben heute so ein bisschen geredet über eine App, die sowas kann, also womit man dann irgendwie Muttermale checkt, irgendwie fotografiert und dann eine Info bekommt, ob das okay ist oder nicht.
Ne? Ja, das ist die schöne neue Welt. Ne? Klingt so einfach, ist es aber auch nicht, denn diese Apps, da gibt es mehrere von, die erkennen anscheinend auch überhaupt nicht zuverlässig, ob es sich bei dem Muttermal um einen bösartigen Tumor handelt oder nicht. Das haben Wissenschaftler schon vor 3 Jahren ausprobiert und ihre Ergebnisse im angesehenen Fachjournal JAMA veröffentlicht, dass nämlich die meisten dieser Apps, gerade wenn sie mit so Algorithmen arbeiten und kein Mensch damit einbezogen ist, dass die dann ein Muttermal beurteilen sollen und ganz viele bösartige Muttermale übersehen. Also auch das wiegt dich dann wieder in falscher Sicherheit und ist wirklich nicht zu empfehlen.
Abschließend ganz kurz, was sollte ich denn machen, um mich irgendwie sicherer zu fühlen?
Ich würde mal sagen, verlass dich mehr auf dein Körpergefühl. Ne? Viele Leute stellen anscheinend wirklich selber fest, wenn irgendwas komisch ist, und dann auf jeden Fall zum Hautarzt und es checken lassen.
Wie gehe ich um mit dem, was ich heute gesehen habe, was mir eigentlich ganz gut gefällt, die Sonne im Frühling? Anscheinend darf ich doch ein bisschen entspannter das Ganze angehen und muss nicht immer gleich an Hautkrebs denken. Verena von Keitz hat uns das erklärt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Müssen wir ganz kurz wieder ins Auto springen. Einmal kurz aufs Handy gucken beim Autofahren, ob jemand geschrieben hat, und ein paar Sekunden, das müsste doch eigentlich kein Problem sein. Oder wenn der Blick darunter geht, ist es doch, wie Melanie Fuchs vom Norddeutschen Rundfunk uns heute erklärt hat.
Bei 100 Kilometern pro Stunde legt man knapp 30 Meter in einer Sekunde zurück. Und wenn man jetzt 4 bis 5 Sekunden aufs Handy schaut, dann fährt man mehr als 120 Meter blind. Und das ist mehr als die Strecke eines Fußballfelds zum Beispiel. Und da hat man eigentlich wenig Lust, dass einem so jemand entgegenkommt.
Das stimmt natürlich. Also Handy am besten auf den Rücksitz und anschnallen. Oder die Radiowissen-Reporter Martin Krinner fragen. Der hat Lösungen, wie wir auf das Handy am Steuer verzichten können.
As I was driving, I was texting, and I think I was reading a text back at the time of the accident.
On my way to work, I'm texting and reading messages, and I go across the center line and I hit another car.
Kinoaltmeister Werner Herzog hat 2013 in den USA einen Film darüber gemacht. From One Second to the Next heißt er, und er zeigt Leute, die am Steuer Nachrichten geschrieben und deswegen einen Unfall verursacht haben. Und er zeigt die Opfer dieser Unfälle, zum Beispiel Xavier, genannt X.
The lady who hit X was texting. Texting. She, her head was in her lap. She never even saw X in front of her.
X wurde am Straßenrand vom Auto erwischt und umgefahren. Er hat überlebt, ist aber heute querschnittsgelähmt, vom Halswirbel abwärts. Wer am Steuer sein Handy benutzt, der fährt wie ein Besoffener. Man hat Reaktionszeiten wie jemand, der 1,1 Promille im Blut hat. Trotzdem lassen wir es nicht bleiben.
Man verzichtet eigentlich nie aufs Texten, und gerade im Autofahren, wenn es langweilig wird oder wenn man an der Ampel steht, ist der Griff zum Handy, glaube ich, immer da.
Fragt sich also, was müsste passieren, damit wir es in Zukunft bleiben lassen? Möglichkeit Nummer 1.
Die Strafen höher machen eventuell.
Also dass man sozusagen noch mehr verlangt, wenn Leute erwischt werden.
Klar, das ist dann natürlich der erste Reflex. Im Moment zahlt man 60 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg, wenn man mit dem Handy erwischt wird. Da ist natürlich noch Luft nach oben. In der Schweiz, in Frankreich, in Großbritannien, überall ist es teurer als bei uns. Aber vielleicht geht es auch etwas gewiefter. Möglichkeit Nummer 2 wäre eine technische. Wie wäre es mit einer Sprachsteuerung, wenn wir die Texte diktieren, statt sie zu tippen?
Ja, aber auch das würde wieder ablenken. Also ganz ohne Bedienung geht nicht, und jegliche Art der Bedienung lenkt einfach ab vom Straßenverkehr.
Na gut, dann müssen wir das Smartphone eben lahmlegen, sobald das Auto fährt. Apple zum Beispiel hat dafür ein Patent. Das GPS-Modul und der Geschwindigkeitsmesser können feststellen, ob der Wagen sich bewegt. Und per Kamera kann das Smartphone herausbekommen, ob du der Fahrer oder der Beifahrer bist. Alle anderen, die im Auto sitzen, können ihr Smartphone also wie gewohnt und ohne Einschränkungen benutzen. Das System ist allerdings noch nicht auf dem Markt und...
Ich glaube, es wird zu jeder technischen Lösung immer eine technische Gegenlösung geben. Die Anschnaller, die werden auch manipuliert. Also man muss sich nicht anschnallen, auch in einem Auto, das vorgesehen hat, dass man sich anschnallt.
Na gut, die Technik bringt uns also nicht weiter. Möglichkeit Nummer 3 geht deswegen eher in Richtung Abschreckung.
Es gibt in China irgendwelche inszenierten Beerdigungen von Menschen, die gerast sind. Dann wurden die zu ihrer eigenen Beerdigung eingeladen, um so den Schockmoment zu erzielen bei den Personen, dass sie auf, also so ein Appell, dass sie aufhören sollen zu rasen von den Angehörigen, vielleicht sowas, keine Ahnung. Also so müsste man sich mal mehr Gedanken drüber machen, glaube ich.
Inszenierte Beerdigungen, das klingt gut. Dafür müssen wir allerdings die Freunde und Verwandten des Beschuldigten gewinnen und alle an das imaginäre Grab bringen. Realistischer ist dann doch die Möglichkeit Nummer 4. Damit wird in Neuseeland gegen das Texten am Steuer geworben. Wenn der Fahrer während der Fahrt eine Nachricht bekommt und zur Mittelkonsole nach dem Smartphone greift, dann soll der Beifahrer ihm zuvorkommen, seine Hand über das Handy legen und dem Fahrer die Hand geben. Je nachdem, wer das dann ist, ob das ein Freund ist, ein neuer Kollege oder vielleicht die Angebetete, kann das ganz nett sein, ein bisschen spooky oder auch einfach himmlisch. Auf jeden Fall aber ist der Fahrer kurz irritiert und bleibt mit den Augen hoffentlich auf der Straße. Und ein Unfall, wie ihn Chandler Gerber verursacht hat, bleibt unserem Fahrer dann erspart.
I knew that I had been texting and driving. I knew that I had been around that time, you know, involved with reading my phone or texting or what have you. I was hysterical. I was probably in shock.
Auszüge von One Second to the Next. Den Film könnt ihr bei YouTube noch sehen. Hat Werner Herzog unter anderem gemacht, um darauf hinzuweisen, wie schlimm es doch ist, wenn man das Handy am Steuer nutzt. Der Radiowissen-Reporter Martin Krinner war da sonst mit den anderen Möglichkeiten, am Steuer aufs Handy zu verzichten.
Der Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Ein Gedicht, ne? Das war ja zu Schulzeiten für viele so eine gefürchtete Darstellungsform, mich einbezogen, weil man es falsch auswendig gelernt hatte oder weil man in der Interpretation oft daneben lag. Jetzt kommt noch eine Schwierigkeit beim Interpretieren von Gedichten hinzu, nämlich der Inhalt. Den von Gedichten, den muss man seit neuestem auch nochmal rechtlich klären.
Mit den rechtlichen Fragen, die jetzt zu prüfen sind, waren wir in den letzten Jahren nicht befasst.
Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute gesagt. Getroffen haben sich die Mitarbeiter der Bundesregierung heute. Aus unserem Hauptstadtstudio war Gundula Geuter mit dabei. Gundula, warum muss überhaupt die Bundesregierung darüber entscheiden, ob ein Verfahren gegen Jan Böhmermann eingeleitet wird?
Dafür ist die normalerweise überhaupt nicht zuständig. Wir haben Gewaltenteilung für die Frage, ob Anklage erhoben wird, ist die Staatsanwaltschaft zuständig und nur die Staatsanwaltschaft. Das ist hier aber eben etwas anders. Dieser Paragraph 103, da geht es um die Beleidigung von verschiedenen Regierungsmitgliedern ausländischer Staaten und eben unter anderem auch Regierungschefs. Und da ist natürlich Diplomatie im Spiel. Und es gibt mehrere solche Straftatbestände, wo die Bundesregierung einfach nochmal den Finger drauf haben kann. Hintergrund ist natürlich, dass es nicht möglich sein soll, dass eine ausländische Macht einfach so jemanden überzieht, sozusagen mit einem Strafverfahren, durch das Verlangen, dass ein Strafverfahren eingeleitet werden soll. Denn das ist ja auch noch Voraussetzung. Es muss nicht nur die Bundesregierung zustimmen, sondern es muss erst einmal, und das ist eben am Wochenende geschehen, der türkische Staat sagen, ja, wir wollen ein Strafverfahren.
Was hat denn die Bundesregierung da jetzt geplant? Was ist denn bei den Beratungen heute rausgekommen?
Bisher noch gar nichts und Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute auch klargemacht, dass da erstmal noch nichts kommt. Er hat gesagt, die Entscheidung wird nicht Wochen dauern, aber mehrere Tage wird es dauern, bis es zu einer Entscheidung kommt. Es sitzen Justizministerium, Auswärtiges Amt und Kanzleramt zusammen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise entscheidet solche Fragen das Auswärtige Amt allein.
Gab es da schon mal andere Beispiele?
Es gibt sozusagen die ganz schlimmen Beispiele aus grauer Vorzeit. Dieser Paragraph hieß einmal der Schar-Paragraph und das waren eben auch die bekannten Verfahren. Das waren verschiedene Verfahren. Unter anderem gab es dabei eines, wo Demonstranten in den 60er Jahren dem Schar vorgeworfen hatten, Persien sei ein Folterstaat. Und daraufhin wollte ein deutscher Richter, und das zeigt schon, dass das Verfahren so weit kam, das heißt, die Bundesregierung hatte da die Ermächtigung erteilt, dass ein deutscher Richter also prüfen wollte, wie es denn nun aussieht mit der Folter in Persien. Und daraufhin wurde dieses Strafverlangen dann also zurückgezogen. Aber es gab nicht nur diese Verfahren in grauer Vorzeit. Es gab vor einigen Jahren zum Beispiel auch noch mal eines, das betraf die Schweizer Bundespräsidentin.
Sollte es zu einem Verfahren kommen, dann drohen dem Satiriker wegen der Beleidigung des ausländischen Staatsoberhaupts theoretisch bis zu 3 Jahren Haft. Habe ich aber so ein bisschen rausgehört, wahrscheinlich ist es nicht.
Arg wahrscheinlich ist es nicht. Zum einen sind diese Höchststrafandrohungen, die da im Strafgesetzbuch stehen, in aller Regel nicht die, die auch wirklich ausgeschöpft werden. Zum anderen aber gibt es ja nun ganz unterschiedliche Äußerungen darüber, ob das eine gelungene Satire ist oder nicht. Aber es gab jetzt gerade heute und gestern Abend doch noch einige Äußerungen, wo die Leute gesagt haben, gerade dieses völlig übersteigerte an Schmähungen, das ist eben eine Satire auf die Beleidigung, ein Spiel mit den Grenzen, der Satire. Und dass Gerichte da nun in die Vollen greifen würden, das ist schwer vorstellbar. Mhm. Denn die Kunstfreiheit, die Satirefreiheit wird sehr hoch gehalten vor deutschen Gerichten.
Welche Reaktionen gibt es denn heute in Berlin zum Fall Böhmermann?
Es gibt Reaktionen auf ganz unterschiedlicher Ebene. Es hat einmal Regierungssprecher Steffen Seibert heute noch mehrfach betont, dass die Bundesregierung, dass die Kanzlerin Artikel 5, also Meinungsfreiheit, unter anderem sehr hoch hält. Es wurde überhaupt das Verfahren, soweit es in Gang ist, kritisiert. Am schärfsten von Thomas Oppermann, dem SPD-Parteichef, der sehr scharf die Türkei kritisiert hat. Und es gab aber vor allem, das sind so die Reaktionen, die auf die Bundesregierung zielen, auch heute noch mal Kritik an dem Telefonat, das Angela Merkel geführt hat mit Staatschef Erdogan, wo sie gesagt hat, diese Äußerungen von Böhmermann seien bewusst verletzend gewesen. Da gibt es manche, die das scharf kritisieren. Thomas Oppermann nannte es unglücklich. Schärfere Kritik kommt von der Linkspartei.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute wurde sich in Berlin mal wieder aufgeregt darüber, wie wir von Gudula Goyt aus unserem Hauptstadtstudio gehört haben. Vor allem regen sich Politiker auf über das Telefonat von Kanzlerin Merkel mit Staatschef Erdogan.
Da gibt es manche, die das scharf kritisieren. Thomas Oppermann nannte es unglücklich. Schärfere Kritik kommt von der Linkspartei.
Und deswegen haben wir mal nachgefragt bei der Parteichefin der Linken, Katja Kipping, inwieweit sie das als Gefahr eigentlich sieht, wenn der Staat sich plötzlich in die Presse einmischt.
Das ist die große Gefahr. Also, dass man ein Gedicht, über dessen Inhalt man durchaus streiten kann. Und ich glaube, es ging ja auch bewusst um ein satirisches Experiment von Herrn Böhmermann. Das wird auf einmal zum Gegenstand von Gesprächen zwischen Staatsmännern. Das geht doch nicht. Also ich meine, wir können doch jetzt nicht nur, weil in einem Land irgendwie offensichtlich Pressefreiheit und Kunstfreiheit nichts gilt, wir jetzt anfangen, es hier zu kopieren.
Sie finden es also auch nicht richtig, dass Angela Merkel in einem Gespräch dann anscheinend mit der türkischen Regierung auf dieses Gedicht eingegangen ist?
Also ich finde, Angela Merkel muss mit der türkischen Seite reden. Aber die Frage ist immer, wie redet man? Redet man so, dass man deutlich macht, die Werte der Demokratie sind für uns nicht verhandelbar, die gelten universell? Oder reden wir so, dass alle Welt den Eindruck bekommt, naja, ganz so ernst meinen wir es nicht, wenn ihr für uns das schmutzige Geschäft macht, dann drücken wir doch mal alle Augen zu. Ich meine, das hat ja auch eine Signalwirkung auf die engagierten Demokratinnen und Demokraten, die es noch in der Türkei gibt. Die Leute bekommen dann so ein Signal von der deutschen Bundesregierung nach dem Motto, ach, nehmt das doch mal mit der Demokratie nicht so ernst. Mhm. Und das, finde ich, damit richtet sie großen Schaden an der Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Werte an.
Jetzt setzt man sich zusammen. 2-3 Tage hat man sich gegeben in der Bundesregierung, um darüber zu sprechen. Was für einen Ausgang hätten Sie denn gerne?
Na, ich erwarte, dass die Bundesregierung klar macht, Kunstfreiheit und Pressefreiheit gelten bei uns. Und dass die Bundesregierung klar macht, wir fangen jetzt nicht an, despotische Pressezensur aus der Türkei nach uns zu importieren. Und das heißt ganz klar, dass jeglichen Ansinnen in der Strafverfolgung eine Absage erteilt wird.
Sagt Katja Kipping, Parteichefin der Linken im Bundestag. Sie kritisiert deutlich, wie wir gehört haben, das Vorgehen der Bundesregierung. Und sie kritisiert auch das Telefonat zwischen Angela Merkel und Obach, dem türkischen Premier Davutoğlu und nicht Erdogan. Hätten wir das auch mal geklärt. Noch mehr Meinungen, Haltungen zu dem Thema, zum Thema Satire, um wie weit ihr eigentlich geben darf, bekommt ihr heute Abend in der Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen.
Böhmermann, der Film. Rätsel die ganze Zeit, wann der eigentlich mal rauskommt. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, Verena von Kaltz.
Bestimmt dauert es nicht mehr lang.
Ja, und bestimmt wird er nicht in Hollywood produziert. Da ist mächtig was los. Nicht nur, dass im Vorfeld der letzten Oscar-Nacht Hollywood ordentlich Dresche gekriegt hat, weil schwarze Schauspieler keine Rolle gespielt haben. Auch die Frauen machen Druck. Schauspielerin Jennifer Lawrence und Patricia Arquette, die haben das Thema ungleiche Bezahlung auf den Plan gebracht und andere versuchen konkret eben was an diesem Bild zu ändern. Dass es tatsächlich dringend notwendig ist, das zeigt eine aktuelle Auswertung, Verena von Kaltz. Um was geht es da genau?
Also es geht darum, dass sich ein paar sehr fleißige Leute, würde ich sagen, von dem Online-Magazin Polygraph aus New York 6 Wochen lang hingesetzt haben und die Drehbücher von 2000 Filmen ausgewertet haben. Und dabei haben sie ermittelt, welchen Textanteil die Frauenrollen haben und welchen Textanteil die Männerrollen. Und die Datenjournalisten, die dahinter stehen von Polygraph, haben nun bei der Auswertung von 2000 Blockbustern rausgekriegt, dass in 75% der Fälle, also in Dreiviertel der Fälle, die Männer mehr Text hatten. In 17% war die Verteilung von Männer- und Frauentext gleich und in nur 9% haben Frauen mehr gesprochen als Männer insgesamt.
Also die haben sich die Filme angeguckt und die Zeiten gestoppt?
Ja, da werden sie wahrscheinlich noch bis 2018 mit beschäftigt. Nein, sie haben Wörter gezählt in den Drehbüchern. Sie sagen auch selber, dass die Methode jetzt kein 100%iges 1:1 Ergebnis liefert, weil sich Drehbücher natürlich unterscheiden vom endgültigen Film. Da dürfen die Regisseure ja doch noch das ein oder andere ändern. Und nicht allein die Menge der Wörter sagt alles darüber aus, wie ein Charakter wirklich rüberkommt im Film. Mhm. Aber es zeigt eben eine Tendenz, dass Männer einfach grundsätzlich mehr Text haben.
Aber geht es dabei um diese Zahlen, um den Gesamttext von allen Rollen im Film, die zu sehen sind? Oder gilt das Ganze auch für einzelne Rollen? Also wenn ein Film eine Hauptdarstellerin hat und sonst nur Männerrollen, dann redet sie vielleicht trotzdem ziemlich viel.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber auch das haben die Leute von Polygraph untersucht. Und auch hier zeigte sich, also der Charakter, der in einem Film am meisten Text kriegt, ist in 4 von 5 Filmen ein Mann und nur in einem von 5 Filmen eine Frau. Und was auch noch sehr interessant ist, bei Männern nimmt der Textanteil zu, je älter sie werden, zumindest bis zum Alter von 65. Und bei Frauen, die haben dann ihren Peak zwischen 22 und 31 und danach geht es bergab mit dem Text.
Überrascht ehrlich gesagt nicht so dolle das Ergebnis, oder?
Ja, also gefühlt wissen wir das alle schon lange, dass es so ist. Aber jetzt hat man einfach auch mal konkrete Zahlen, die dieses Gefühl wirklich belegen. Und deswegen finde ich persönlich, dass wenn so Frauen wie Meryl Streep und Reese Witherspoon irgendwie Produktionsfirmen gründen, um Drehbuchschreiberinnen zu unterstützen oder Frauen mehr Stimmen zu bringen in Hollywood, genau, dass sie da genau das Richtige tun, indem sie genau da ansetzen.
Ja, da muss noch viel mehr getan werden. Männer reden in Filmen mehr als Frauen. Das hat jetzt eine Gruppe von Datenjournalisten anhand von Wörtern in Drehbüchern ermittelt. Die Informationen dazu von Verena von Kaltz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über ein Selfie. 21 Menschen für ein Selfie. Das ist ganz schön viel, aber absolut notwendig, wenn auf diesem Selfie die längste Schlange der Welt zu sehen sein soll. Eine Netzpython oder wie man sagt korrekterweise ein Netzpython. 250 Kilo schwer, 8 Meter lang, breiter als ein Fußballtor. So eine Schlange wurde in Malaysia auf einer Baustelle gefunden. Wir wollen wissen, wie werden die eigentlich so dick und wie versteckt man sich vor dem Netzpython? Als Mensch sprechen wir drüber mit Sabine Öffner. Sie ist von der Reptilien-Auffangstation in München. Frau Öffner, was macht denn bitteschön so eine lange Schlange auf einer Baustelle?
Der hat sich, denke ich mal, da einfach ein bisschen hin verirrt. Die sind auch mittlerweile, kann man fast sagen, Kulturfolger. Das heißt, die schauen natürlich auch, da wo der Mensch ist, ist das Futter zum Großteil. Da finden sie einfach leichter Futter, muss man dazu sagen. Das heißt, ich denke, die wird sich einfach dahin verirrt haben und wird geschaut haben, da sind Menschen und hat wahrscheinlich einfach mal geschaut, ob es auch was anderes zu fressen gibt.
Wenn eine Schlange 8 Meter lang ist und 250 Kilo wiegt, dann fragt man sich ja schon mal, was frisst die denn eigentlich alles?
Das kann angefangen von tatsächlich Ratten sein, die ja nicht allzu groß sind für so ein Tier, geht aber bis hin zu in Malaysia auch mal Affen, Wildschweine, solche Geschichten, je nachdem, was sie eben auch findet.
Ja. Aber Wildschwein, also passt es komplett ins Maul rein?
Ja. das passt komplett rein. Die können ihre Kiefer ja weiten, ja, die renken die nicht aus, wie es immer heißt, sondern die weiten die tatsächlich. Die haben sehr bewegliche Gelenke. Das heißt, die kommt da ganz locker drüber.
Wie viel größer kann die Nahrung denn sein, dass sie noch locker reinkommt? Weil so ein Wildschwein schätze ich jetzt mal auf, ja, aber wie hoch wird das sein? Ein halber Meter?
Ja, das geht durchaus. Also es gibt Berichte tatsächlich von Wildschweinen mit bis zu 60 Kilo, die von Netzpythons gefressen worden sind. Das ist in Studien rausgekommen. Also das ist tatsächlich durchaus drin.
Stimmt denn das, dass man so ein bisschen den Eindruck hat bei diesen Netzpythons, dass es Vielfraße sind?
Vielfraße ist immer relativ bei den Schlangen. Also die fressen gerne große Sachen, dafür aber seltener. Also wenn die wirklich ein Wildschwein frisst, so ein ganz großes, dann hält das mehrere Monate.
Ja? Also eher so der Genießer aus der Schlangenwelt?
Quasi, könnte man tatsächlich sagen. Ist tatsächlich der Genießer, der sich die Feinkost, wenn man so nennen möchte, raussucht, aber dafür halt auch seltener frisst.
Aber 8 Meter ist ja schon eine wahnsinnige Länge.
8 Meter ist riesig. Damit ist sie ja mit die größte. Ich glaube, die Medusa, die nächstgrößere, die bisher gefunden wurde, ist irgendwo bei 7,70 Meter oder sowas. Die ist ja doch noch mal ein Stückchen kleiner. Aber Netzpythons werden einfach groß.
Kann man sich denn eigentlich bei so einem Gewicht, 250 Kilo und bei 8 Meter Länge noch schnell bewegen als Schlange?
Nein, geht nicht. Ja, sie haben schon, ich kann jetzt nicht genau in km/h sagen, wie schnell die werden. Die haben schon auch ein Tempo drauf, dass man auch als Mensch gucken muss, dass man wegkommt. Die kommen einen schon, wenn man da in den Gefahrenbereich kommt, kommen die einem schon hinterher. Die wird jetzt aber nicht ein Schwein, was davon rennt, aktiv jagen in der Regel, sondern was es ist, die sind Lauerjäger, das heißt, die liegt versteckt und wartet quasi, bis das Futter vors Versteck läuft.
Mhm.
Und dann schlägt sie zu.
Ja, ja. Bei 8 Metern, also ich meine, bis man das irgendwie in Wallung gesetzt hat, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen zu.
Ja, eben.
Müssen wir als Mensch eigentlich da Angst haben vor der Netzpython?
Ja. Also der Netzpython ist bekannt dafür, dass er unter anderem auch fehlgeleitet, das ist nicht seine Absicht, aber tatsächlich auch Menschen fressen kann.
Ach, weil er nicht differenziert zwischen uns und einem Wildschwein?
Nicht unbedingt, sondern einfach, weil zum Teil das Nahrungsangebot ihm fehlt. Ja, wir passen als Mensch eigentlich nicht ins Beuteschema, aber aus Versehen ist tatsächlich, in der Regel wird das als Versehen bezeichnet, frisst er auch mal einen Menschen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Asiate an sich schmäler und zierlicher gebaut ist als wir.
Die hat ja ganz schöne Vorurteile, diese Schlange.
Ja, hat sie, definitiv. Es ist so, dass wir halt als Europäer sind wir einfach von den Schultern her wesentlich breiter. Das heißt, dass wir in der Regel gar nicht reinpassen. Ja, sondern das lässt sie dann tatsächlich, wenn sie mal so jemanden sieht, umbringen können sie uns genauso. Ja, das ist nicht das Thema, fürs Fressen reicht es in der Regel nicht.
Sie sagen mir gerade, Frau Öfner, dass der Netzpython differenziert zwischen dem Asiaten und dem Europäer.
Das kriegt er natürlich nicht hin, das ist ganz klar. Wenn der uns, der wirklich mal wir in die Verlegenheit kommen, einen so großen Netzpython zu sehen und der möchte uns an die Wäsche sozusagen, oder er möchte nicht an die Wäsche, er möchte uns was tun, dann bringt er uns auch um. Ja? Mhm. Er wird nur tatsächlich uns wahrscheinlich nicht fressen, weil er uns nicht runterbekommt. Das merken die relativ schnell, dass wir das nicht schaffen.
Werden solche Schlangen denn dort irgendwie bekämpft?
Bekämpft nicht, weil sie noch keine Plage sind, um es mal so zu sagen. Es ist tatsächlich selten, dass so ganz große Tiere in der Nähe von Städten gefunden werden. Das sind eher die kleineren Tiere. Ja. Mhm. Das sind tatsächlich, die großen ziehen sich eher wieder in diese ländlichen Habitate, wie man so schön sagt, zurück. Wie gesagt, das sind eher die kleineren Exemplare, die man jetzt in den Städten findet, weil da natürlich die Futteraufnahme, Ratten sind einfach immer in menschlichen Behausungen zu finden. Da ist leichte Futteraufnahme zu finden.
Zum Vergleich, wie groß sind die Schlangen, die bei Ihnen in die Auffangstation kommen?
Wenn wir jetzt von den Pythons reden, haben wir in der Regel den Klassiker da. Das ist der Königspython. Der wird ungefähr so 1,20 Meter, 1,30 Meter, wenn er richtig groß wird. Aber wir haben auch momentan einen Netzpython da, der relativ groß ist. Die hat fast 5,5 Meter und wiegt im Moment so um die 46 Kilo.
Sind die denn wenigstens hübsch? Also ich meine, jetzt haben wir schon ganz viele negative Sachen irgendwie gehört. Gibt es denn irgendwas an dem Tier, wo man sagen kann, das sieht besonders toll aus?
Die sind natürlich durch ihre Musterung einfach sehr schön. Die haben ja dieses Netzmuster, wenn man es so nennen möchte. Dieses Rautenmuster kann man fast auch sagen. Sind unheimlich schöne Tiere. Also vom Anschauen her sind sie ganz faszinierend.
Kann man noch ein bisschen anschauen, bevor man dann aufgefuttert wird. Sabine Öfner von der Reptilien-Auffangstation in München war das. Und ehrlich gesagt bin ich heute froh, dass ich Europäer bin. Denn der Europäer wird wohl weniger oft gegessen als der Asiate von einem Netzpython. Eine besonders lange Schlange wurde in Malaysia gefunden. 8 Meter lang, 250 Kilogramm Schlangenfleisch Mahlzeit.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Reiche Menschen leben länger als arme Menschen. Eine Studie zeigt für die USA, was das genau bedeutet. Die reichsten 1% der Männer dort leben im Schnitt 15 Jahre länger als die ärmsten 1%. Bei Frauen liegt der Unterschied bei 10 Jahren. Gerade bei den ärmeren Schichten kommt es aber extrem darauf an, wo man wohnt. Besser sieht es für sie vor allem in Bundesstaaten an den Küsten aus, schlechter in einigen Gegenden in der Mitte der USA. Ein kurzes Leben wurde vor allem mit Rauchen und starkem Übergewicht in Verbindung gebracht. An Orten mit hohem Bildungsniveau lebten die Armen tendenziell länger. Aber auch der Kurs der Behörden spielte eine Rolle. In New York zum Beispiel gibt es viele Unterstützungsprogramme für sozial Schwache. Gleichzeitig haben die Behörden dem Rauchen und ungesunden Essen den Kampf angesagt. Die New Yorker Armen leben von allen größeren Städten in den USA am längsten. Etwa 40.000 Jahre ist es her, dass der Neandertaler ausgestorben ist. Davor hatte er Europa tausende Jahre lang dominiert. Forscher wüssten zu gerne, warum sich das Blatt nach so langer Zeit gewendet hat. Wissenschaftler aus Großbritannien haben neue Hinweise, dass die Vorfahren des modernen Menschen daran nicht unschuldig waren. Sie schleppten wahrscheinlich Infektionskrankheiten aus Afrika ein, als sie von da nach Europa kamen. Der moderne Mensch brachte den Forschern zufolge zum Beispiel ein Bakterium mit, das Magengeschwüre verursacht. Außerdem das Virus, das Genitalherpes auslöst und Bandwürmer und Tuberkulose. Die Forscher sprechen von einem regelrechten Reservoir an Tropenkrankheiten mit katastrophalen Folgen für die Neandertaler. Wenn die Sex mit Vorfahren des modernen Menschen hatten, fingen sie sich die Viren und Bakterien ein. Das Immunsystem des Neandertalers war aber nur gegen europäische Krankheiten gewappnet und nicht gegen die aus Afrika. Tinkturen gegen Haarausfall, Schlankmacher oder Potenzmittel. Wer solche Wirkstoffe im Netz kauft, der sollte ohnehin schon vorsichtig sein. Aber die Mittel können nicht nur wirkungslos sein, sondern auch giftig. Der Zoll hat letztes Jahr knapp 4-mal so viele gefälschte Tabletten aus dem Verkehr gezogen wie 2014. Ein Experte warnte bei der Vorstellung der Zahlen, dass Fake-Arzneimittel lebensgefährlich sein können. Die Produkte sähen zwar vielleicht aus wie das Original, seien aber auf die möglichst billige Art hergestellt. Pillen würden mit Straßenfarbe gefärbt und mit Fußbodenwachs behandelt. Besonders häufig hat der Zoll gefälschte Lifestyle-Mittel entdeckt, zum Beispiel für mehr Muckis oder die Potenz. Die meisten kamen aus China. Laut einer britischen Studie lassen die Deutschen beim Internetkauf gerne alle Sicherheitsbedenken sausen. Sie liegen im Ländervergleich auf Platz 1 in Sachen Risikofreude beim Online-Kauf.
D-Radio Wissen.
Wir möchten euch einen Namen vorstellen, wenn ihr ihn nicht ohnehin schon kennt. Daniel Abu war bis vor kurzem Pressesprecher des Flughafens Berlin-Brandenburg. Dann wissen wir nicht so richtig, ob sich sein Sohn das hier über Nacht gewünscht hat. Ihr kennt vielleicht das Zitat aus Jim Carreys Film Der Dummschwätzer.
Ich wünsche mir, dass mein Dad nie mehr lügt.
Och, ein Tag nicht mehr lügen. Denn dann kam für Daniel Abu das Interview mit dem Tagesspiegel, in dem er ziemlich deutlich wurde und ziemlich ehrlich wurde, was denn beim BER so alles falsch gelaufen ist. Da waren dann so Zitate dabei wie: Die alte Flughafencrew hat zu viel verbockt, dafür sind zu viele Milliarden in den Sand gesetzt worden. Wir sagen, endlich mal einer, der ehrlich ist. Der jetzt aber keinen Job mehr hat, weil rausgeworfen. Ich habe heute über diesen Fall mit Brigitte Biel-Missal gesprochen. Sie ist Professorin für Public Relations an der Business School in Berlin. Und ich wollte von ihr wissen, ob ihr Urteil denn auch so positiv ausfällt wie unseres.
Was er gesagt hat, war für mich als Wissenschaftlerin natürlich toll. Also wie er so sagte, die Menschen haben ein Recht zu sehen, wo Milliarden versenkt worden sind. Er hat mit dem Kopf auf die Tischplatte geschlagen und keiner, der nicht medikamentenabhängig ist, gibt ihnen feste Garantien für diesen Flughafen. Mhm. Das ist natürlich brillant, passiert aber in der normalen Wirtschaftskommunikation leider nicht.
Weil warum denn eigentlich?
Wirtschaftskommunikation ist immer bemüht, seriös zu sein.
Ja.
Also man möchte, auch wenn man einen Fehler gemacht hat, nach wie vor seriös erscheinen. Und er ist jetzt nun mal als Pressesprecher nicht der Hauptdarsteller, sondern eigentlich nur das Sprachrohr des Unternehmens. Es wäre jetzt ein Unterschied gewesen, hätte der Flughafenchef selbst so gesprochen.
Das wäre wiederum recht positiv gedeutet worden.
Ja, das hätten sich dann die Menschen natürlich auch sehr gewünscht. Aber er hat in seiner Rolle als Pressesprecher ein bisschen mehr Platz auf der Bühne eingenommen, als man von ihm erwartet hätte.
Welche Taktiken fahren denn eigentlich Unternehmen in der Krise sonst so? Welche haben sich da bewährt?
Es gibt so grob gesagt, kann man wissenschaftlich sagen, gibt es drei Strategien. Und das ist einmal die Strategie, dass man es leugnet und den Sachverhalt zurückweist. Also man streitet die Existenz der Krise ab Oder man beschuldigt andere Akteure außerhalb des Unternehmens, die dann schuld sind.
Gibt es dafür Beispiele?
Wenn zum Beispiel was falsch gelaufen ist, dass ein Produkt von einem Unternehmen, was ein Zulieferer geliefert hat, zum Beispiel eine Salami, die ist fehlerhaft, dann kann man natürlich den Produzenten beschuldigen. Oder andere Teile, die geliefert wurden, dass man gesagt hat, man hat es nicht selbst produziert, sondern es ist von jemand anders. Mhm. Oder Leute, die Organisationen was vorwerfen, die werden dann auch kritisiert. Dass man sagt, die Kritiker, die kritisieren uns doch seit 10 Jahren schon und sie haben nicht recht. Dann gibt es eine zweite Strategie, dass man Krisen abschwächt, auch so ein bisschen herunterspielt. Ja, dass man sagt, man kann nicht alles vollständig kontrollieren und es ist nicht unser Fehler, was da passiert ist. Ja, macht die Deutsche Bahn zum Beispiel gerne, dass sie sagt, die Klimaanlage funktioniert nicht, weil es ist einfach zu heiß draußen. Also es war nicht unsere Absicht und es ist nun mal passiert. Und dann gibt's noch die dritte Methode, wenn man die Krise also jetzt wirklich nicht abstreichen und nicht abwälzen kann, dann entschuldigt man sich. Das ist zum Beispiel passiert bei Lufthansa Germanwings. Das haben wir auch untersucht an der Hochschule, die Krisenkommunikation, wie ist die gewesen. Ja, sobald da nichts mehr zu abstreiten gab, hat man gesehen, dass das Management extrem viel Bedauern ausgedrückt hat, gesagt hat, es tut uns leid. Lufthansa-Chef Carsten Spohr war ganz emotional, hat quasi die Erschütterung auch verkörpert und dann für das Unternehmen gesprochen.
Mhm. Frau Biel-Missal, in welchen Bereichen ist denn Ehrlichkeit eigentlich eine ganz gute Lösung? Also wo kommt man denn mit Ehrlichkeit ganz gut aus einer Krise raus?
Also dort, wo immer sehr ehrlich und sehr schnell kommuniziert wird, ist der Konsumgüterbereich. Wir hatten jetzt im Februar das Beispiel, dass Plastikteile in Mars und Snickers gefunden worden sind. Und dann wurde sofort die Rückrufkommunikation gestartet, dass alle informiert wurden und dass die Produkte zurückgerufen wurden und dass dann auch nicht beschönigt wurde, sondern gesagt wurde, nicht essen, zurückschicken.
Welche Unternehmen oder welche Bereiche sind denn prädestiniert, wo wir sagen könnten, da wird bei der Unternehmenskommunikation überhaupt nicht ehrlich gehandelt?
Zum Beispiel habe ich ein Beispiel, es war wieder Daimler Hauptversammlung vor wenigen Wochen. Und Daimler sagt ja auch, dass sie in der Flüchtlingshilfe aktiv sind und dass sie Menschen gerne helfen. Und dann haben sie auf der anderen Seite aber den Dachverband der kritischen Aktionäre und die Vereinigten Kriegsdienstgegner. Und die sagen, Daimler liefert und produziert Militärfahrzeuge in den Werken. Mhm. Und liefert die in Gebiete in den Nahen und Mittleren Osten, zeigt die da auf Rüstungsmessen. Und
das wird dann verschleiert natürlich in der Kommunikation. Pressesprecher sind meist besonders gut in der Verschleierung von Tatsachen. Deswegen mögen wir sie auch wahrscheinlich kaum. Einer, der Sympathien geweckt hat, weil er ehrlich war, der musste jetzt gehen. Daniel Abu war bis vor kurzem Pressesprecher des Flughafens Berlin-Brandenburg. Was am Ende bleibt hier in der Redaktionskonferenz? Ja, was bleibt denn eigentlich am Ende? Wir wollten heute Abend Meinungen und wir haben sie bekommen. Meinungen zum Thema Satire und inwieweit sich der Staat einmischen darf. Jetzt die Perspektive des Journalisten und Autors Hajo Schumacher. Das ist seine Haltung dazu.
Also es ist ein Furz, der sich auf einmal zu sowas wie relevanter Politik auszubreiten scheint, was er aber nicht wirklich tut. Also es ging auch damit los, dass Extra 3 eine halbwegs gelungene und inhaltlich zutreffende Satire auf den türkischen Staatschef Erdogan abgelassen hat. Und da gab es Bilder und es gab Texte und es wurden politische Missstände oder vermutete politische Missstände in der Türkei thematisiert. Dann hatte man den Eindruck, dass Jan Böhmermann total böse war, dass er jetzt nicht, wie er sonst immer, die Nase vorn hatte und meinte, das jetzt auf so eine ganz komische Schulhofart und Weise jetzt mit irgendwas kontern zu müssen, was aber politisch, inhaltlich, satirisch einfach überhaupt nicht mehr funktionierte. Es war eine Aneinanderreihung von, wenn man genau ist, Stereotypen, rassistischen Stereotypen. Es war einfach nur extrem geschmacklos. Jetzt kann man lange darüber streiten, ob Satire das darf. Ich finde, Satire darf nicht alles. Es gibt einfach mal so Grenzen und die liegen dann eben in Rassismen oder in persönlichen Verunglimpfungen. Und insofern kriegt Jan Böhmermann jetzt genau das, was er provoziert hat, nämlich ganz offenbar irgendwie sowas wie ein Staatsanwalt an den Hals. Da kann ich mich nun bei allem Respekt für Jan Böhmermann und vielen guten Sachen, die er gemacht hat, in diesem Fall kann ich mich nicht schützen vor ihn werfen. Das ist ihm aber auch egal wahrscheinlich.
Vermutlich. Ajo Schumacher, das war seine Meinung dazu. Und wir haben noch einen Fan, wenn man so möchte, aus medienpsychologischer Sicht Fan, nämlich den PR-Berater Joe Gröbel.
Was Böhmermann seit der Geschichte meines Erachtens hervorragend gemacht hat, sich nicht zu inszenieren als den großen Helden, als den großen Märtyrer, der jetzt für die Pressefreiheit geopfert wird, sondern er hat sich sehr zurückgehalten und hat meines Erachtens sehr verantwortungsvoll, nämlich auch dadurch, dass er sich zunächst nicht geäußert hat, in dieser ganzen Sache sich verhalten. Also ich kann nur sagen, ob das richtig war, diese Geschichte so zu fahren, wie er es gemacht hat, ist das eine. Wie er danach damit umgegangen ist, ich kann nur sagen, à la bonheur.
Okay, Sie würden ihm aber auch nicht raten, jetzt plötzlich mal irgendwie in einer Talkshow zu sitzen?
Also er hat sich ja bislang selbst in seiner eigenen Sendung komplett bedeckt gehalten und ich finde, es passt auch zu seinem gesamten Kunstansatz oder Satireansatz, dass er lieber andere über sich reden lässt und sich die Dynamik dort entfalten lässt, als selbst nochmal einzugreifen. Das finde ich vernünftig, das passt zu dem Ansatz als solchen, nämlich dem satirischen Ansatz. Es passt aber auch zu der Verarbeitung der gesamten Angelegenheit.
Also passt ja ziemlich viel für Joe Gröbel in diesem Fall, Jan Böhmermann. Ich halte heute mit der Süddeutschen Zeitung und dem Zitat, das, was Jan Böhmermann tut, ist das Letzte und zwar in besseren Sinne. Das war die Redaktionskonferenz. Thilo Jahn wünscht noch einen schönen Montag. Macht's gut. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.